SWR Kultur Hörbuch.
A Marvelous Light. Der magische Fluch. Von Freya Mask. Folge 10. Es liest Nico Holonitsch. Kapitel 15. Als der Arzt ging, war es schon beinahe Zeit fürs Abendessen. Und weder Robin noch Edwin sahen sich in der Lage, im Dunkeln den ganzen Weg zurück nach Penhallig zu fahren. Die Dienerschaft bot an, ihnen Gästezimmer herzurichten. »Das wäre vielleicht am einfachsten«, sagte Robin. »Es dürfte ziemlich schwierig zu erklären sein, warum wir aussehen, als seien wir von Pferden durch ein Dornengestrüpp geschleift worden, wenn wir in einem Gasthof in der Nähe absteigen.« »Du könntest ihnen deine Visitenkarte zeigen«, murmelte Edwin, doch die Bemerkung kam aus den seichten Stellen seines Geistes und war kaum so gemeint. Mittlerweile bestand er nur noch aus Schmerzen, Erschöpfung und Restübelkeit, fühlte sich zugleich bar jeglicher Magie und bedrängt von einer Magie, die nicht die seine war und begierig und ungeduldig Anerkennung forderte. Er hatte sich noch nie so gefühlt und hätte es vorgezogen, dem zu entkommen. Wieder durch diese Baumreihe zurückzutreten und normal zu sein. Er hatte eine absurde Ahnung, dass er beim Aufwachen mit der Tapete verwoben sein würde, wenn er in Sutton Cottage schlief. Doch Robin sah genauso müde aus, wie Edwin sich fühlte. Und im Grunde seines Herzens, unter all der Furcht, war Edwin klar, dass er einen Vertrag eingegangen war, auch wenn er es aus einem Impuls herausgetan hatte. Und noch vor Sonnenuntergang das Grundstück zu verlassen wäre unhöflich gewesen, unklug, unheilig. Das Wort trieb nach oben und legte sich auf die Wellen von Edwins Erschöpfung wie ein ölartiger Film.
»Mr. Corsey?«
Mrs. Greengage hielt sich stramm und gab nicht viele Hinweise darauf, ob sie es vorgezogen hätte, den unerwarteten neuen Eigentümer des Anwesens willkommen zu heißen oder ihn hochkant hinauszuwerfen. Edwin nickte.
»Wir bleiben, danke.
Und wir entschuldigen uns für die Umstände, zusätzlich zu all den Erschütterungen, die Sie heute erlebt haben«, sagte Robin in einem wesentlich wärmeren Ton, als Edwin es zustande gebracht hatte.
»Bitte lassen Sie uns wissen, ob es einen Ort gibt, an dem wir Ihnen nicht im Weg sind.«
Sie wurden in ein kleines Wohnzimmer komplimentiert, in dem es kalt war, weil die Vorhänge zugezogen waren, vermutlich um zu verhindern, dass einige Wandbehänge und große Aquarelle verblichen, die Robin augenblicklich inspizierte. Edwin setzte sich auf ein Sofa und stützte den Kopf in die Hände. Robin hätte derjenige sein sollen, dem ein Anwesen in den Schoß fiel. Er brauchte Geld, Edwin nicht. Er wusste, wie man nett zu Leuten war, wie man ihnen das Gefühl gab, dass man sie wertschätzte. Edwin hatte Glück, wenn er daran dachte, Bekannten auf der Straße zuzunicken. Das Abendessen verlief ruhig. Offensichtlich hatte die Küche gewaltige Anstrengungen unternommen, um ein Mahl zu bereiten, das dem Gaumen junger Männer gerecht wurde, obwohl die Vorratskammer überwiegend Dinge enthielt, die einer alten Frau schmeckten. Danach führte man sie die Treppe hinauf in Räumlichkeiten, in denen es moschusartig roch und die einen überrumpelten Eindruck erweckten, als sei der Staubschutz gerade erst von den Möbeln entfernt worden. Edwin goss Wasser aus dem Krug ins Waschbecken und spritzte sich etwas davon auf die Augen, strich sich das Haar zurück und starrte mit leerem Blick das schmale Gesicht im Spiegel des Toilettentischs an, das von roten Schrammen übersät war. Das dunklere Rot des Hausmantels aus Seidenjacquard tat seiner Blässe absolut keinen Gefallen. Seine Kleidung war fortgebracht worden, um gereinigt und ausgebessert zu werden, und sie hatten sich nicht fürs Abendessen umgezogen, da sie nichts zum Anziehen hatten. Der Hausmantel roch immer noch schwach nach Mottenkugeln. In dessen Tasche hatte Edwin eine neue Schnur verstaut, die er von der Haushälterin erbeten hatte. Er tauchte die Fingerspitzen hinein und ließ sich von ihr Trost spenden. Das Lotsenlicht hatte sich geteilt, als Edwin das Schlafzimmer betreten hatte. Die eine Hälfte war in der Halterung im Flur verblieben, doch die andere war ihm hineingefolgt und hatte in einem altmodischen Lotsenbehälter Platz gefunden, einem Zylinder aus bernsteinfarbenem Glas mit einem bronzenen Griff, an dem man den Behälter im Raum umhertragen konnte. Das Licht leuchtete allerdings so stark, dass dies kaum nötig war. Als sich Edwins Hand dem Behälter näherte, flackerte es und wurde noch heller, und ein warmes Gefühl stieg Edwins Arm hinauf. Es ähnelte dem schleifpapierartigen Kratzen, das Robins Gefahr im See angekündigt hatte, und auch dem Jucken, das er auf dem Gelände von Penhallig täglich empfand. Zugleich war es kein bisschen so. Es fühlte sich zu sehr nach Macht an. Als er den Blick vom Spiegel zu den Fenstern wandte, hakten sich die Gardinenhalter los und die Gardinen ruckten aufeinander zu, als wollten sie fragen, »Das? Ist es das, was du willst?« Edwin schloss die Augen. Wenn er sich einredete, dass das lockende Leuchten der Magie lediglich etwas war, das man studieren sollte, würde er vielleicht in der Lage sein, die Gewaltigkeit der Situation nicht an sich heranzulassen. Er wusste das eine oder andere darüber, welche Eigenheiten ein Landgut entwickelte, wenn es seit Generationen von einer ungebrochenen Linie von Magiern bewohnt wurde. Stehenbleibende Uhren waren noch das Geringste. Als er als Kind Cheetham Hall besucht hatte, hatten Jack und Elsie oft im Tanzsaal darum gewetteifert, wer als erstes die Bodendielen dazu bringen konnte, sich unter ihren Füßen zu biegen. Elsie hatte wesentlich öfter gewonnen als Jack, und dieser war zähneknirschend auf dem Rücken gelandet und hatte aus vollem Hals gelacht, wobei er boshaft die Finger wand, bis der Teppich unter Edwins Zuschauerfüßen davonzuckte und ihn ebenfalls der Länge nach zu Boden gehen ließ. Jack Elston, ein dunkelhaariger wilder Junge, der über sämtliche Macht seines Erbes verfügte und dessen Familie ihn bedingungslos liebte. Damals hatte Edwin gelernt, ihn zu begehren. Und auch dieses Begehren, um seinen Neid zu legen, wie Stofflagen um ein Glas. Es klopfte an der Tür, gefolgt von Robins leiser Stimme. »Edwin? Komm rein!« Robin hatte nasses Haar. Seine eigenen Kratzer stachen krass aus seinem frisch gewaschenen Gesicht hervor. Und die braungrünen Augen glänzten wie die Oberfläche eines Sees. Der Hausmantel, den man für ihn aufgetrieben hatte, war dunkelgrün, der gesteppte Stoff mit einer schwarzen Kordel um die Taille gebunden. Er hatte einen Ärmel hochgeschoben und den Fluch entblößt, rieb mit dem Daumen darüber so fest, dass sich Falten bildeten. Edwin deutete mit dem Kinn darauf. »Hat er...« »Nur einmal, vor ein paar Minuten«, sagte Robin. »Ich habe 3 Kreuze gemacht, dass er nicht zugeschlagen hat, als wir im Irrgarten waren. Es hätte wirklich schlimmer kommen können.« Er hatte das schon gesagt, als sie gerade entkommen waren. Kurz bevor... »Ja«, sagte Edwin leise. »Das stimmt.« »Also bist du jetzt froh, dass ich dir hinterhergestürzt bin?« Das war eine unmögliche Frage, die am Ende eines unmöglichen Tages kam, und Edwins Gefühle bedrängten ihn wie flügelschlagende Vögel in einem Käfig. Am seltsamsten war, dass er keine Angst hatte. Vielleicht war seine Angst ebenso begrenzt wie seine Magie, und er hatte sie im Irrgarten vollständig aufgebraucht. Sie wären beide fast gestorben, und selbst wenn sie sich auf der anderen Seite der Erde befunden hätten, ohne einen Blutschwur, der Edwin dazu verpflichtete, Robin am Leben zu halten, wäre die Vorstellung, dass dieser weiteren Schaden erlitt, ihm unerträglich gewesen. »Nein, ich bin nicht froh«, fuhr er Robin an, eine hemmungslose und unaufhaltsame Lüge. »Ich wusste, dass du mir nichts als Ärger bereiten würdest.« Robin lächelte, denn Robin wusste nicht, was gut für ihn war. Deshalb war er jetzt auch in diesem Zustand, mit diesen Kratzern in seinem Gesicht und an seinen Händen. Und Edwin konnte nicht anders, als die Hand auszustrecken und die schlimmsten der scharfigen roten Streifen nachzufahren, halb geschmeichelt und sich halb schuldig fühlend und gänzlich zornig auf die Welt, dass sie ihn in diese Lage gebracht hatte, in diesen Augenblick, reicher als er noch zu Beginn des Tages gewesen war, mit einem der ältesten magischen Anwesen in England und mit dem Robin, der ihm willig die Handflächen zuwandte, damit Edwin sie untersuchen konnte. Wobei er bewies, dass sie beide heute alle Verzweiflung ausgeblutet hatten. Edwin kochte vor Wut. Das Gefühl füllte seinen Schädel wie heißes Wasser. Er konnte es nicht fortatmen. »Edwin«, sagte Robin heiser, und Edwin schob sich blind nach vorn und küsste ihn. Es war ein schlechter Winkel, ein schlechter Kuss. Edwin hatte schon seit Jahren niemanden mehr geküsst, und es fühlte sich an wie eine lange nicht gesprochene Sprache, die im falschen Rhythmus und mit völlig verquerer Grammatik herauskam. Robins Lippen waren weich an seinen. Edwin erlaubte sich, dort zu verweilen, während er rasch bis zwei zählte, denn so lange dauerte es, bis sein entsetzter Selbsterhaltungstrieb den Impuls überkam, der ihn vorwärts gestoßen hatte. Er zog sich zurück, versuchte es zumindest. Er hatte kaum Abstand zwischen ihnen geschaffen, als Robin ihn auch schon wieder überwand, so schnell, dass Edwin sich nicht auf dessen Gesicht fokussieren, den Ausdruck dort nicht lesen konnte. Robins Arme lagen eng um seinen Rücken, umschlossen ihn, fest und unentrinnbar. Wieder war es genau das, was Edwin brauchte. Sein Körper schmiegte sich hinein, Bedürftigkeit wuchs in ihm wie Ranken. Dann lag Robins Mund wieder auf seinem, und plötzlich hatte er die Grammatik begriffen. Nun lehnte Edwin mit dem Rücken an der Wand, und sie küssten sich noch immer. Robin hatte sich so dicht an ihn gedrückt, dass Edwin fühlen konnte, wie Robin an seiner Hüfte hart wurde. Eine von Robins Händen fuhr ihm durch das Haar, der andere Arm lag noch immer in Edwins Kreuz. Edwin merkte, dass er nicht die geringste Ahnung hatte, was seine eigenen Hände gerade taten. Ach, da waren sie ja, hielten sich an Robins breiten Schultern fest, als ginge es um sein Leben. Robin sog an Edwins Unterlippe und zog sich dann zurück, entlockte Edwin damit einen Laut. Edwin erstarrte. Doch Robin gab bloß eine Art tiefes Knurren von sich und senkte den Kopf. Er legte den Mund an Edwins Kiefer, an die Seite von dessen Hals, Hitze, Zunge und Saugen. Edwins Schwanz wurde härter, und er spürte den Ausruf eher, als dass er ihn hörte. Fast ein lustvolles Aufschluchzen, das seinem Mund entfuhr. Edwin bewegte die Hände zu Robins Brust und drückte dagegen, sacht, aber fest. Robin löste sich und endlich konnte Edwin ihm ins Gesicht sehen. Robins Lippen waren nass und die Sehnen seiner Augen hatten sich verdunkelt. Er starrte Edwin an, als sei dieser ein unentdecktes Wunder. Ein Schauer der Erregung, an dem nichts Magisches war, jagte über Edwins Rückgrat. Er spürte, wie diese Bedürftigkeit ihn zu überwältigen drohte. Er wollte sich hineinfallen lassen, den Kopf in den Nacken legen, seinen Leib in ein Gefühl werfen, das nicht Schmerz, Abgeschlagenheit oder Anspannung war, sich angesichts dieses Verlangens zusammenzureißen, war genauso wie ein Gewicht, einen Hügel hochzuziehen. Edwin schluckte und legte die Hände an die Kordel, die Robins Mantel geschlossen hielt. »Darf ich?« »Ja«, platzte es aus Robin heraus. »Gott, ja!« Er trug noch immer eine Unterhose unter dem Mantel, aber sonst nichts. Er beugte sich vor und stahl sich weiterhin Küsse, hungrig und fahrig. Doch er brach stöhnend ab, als Edwins Finger seinen Schwanz umfassten. Es war schon lange her, dass Edwin das für jemand anderen getan hatte. Er experimentierte. Sanfte Streicheleinheiten wechselten sich mit festeren Zügen ab, beobachtete, wie Robins Adamsapfel sich bewegte, als er schluckte, lauschte den leisen Flüchen, die diesem über die Lippen kamen. Robin legte eine Hand an die Wand neben Edwins Schulter und stützte sich dort ab, gab Edwin gerade genügend Raum, um zwischen ihnen beiden zu hantieren. Edwins Atem stockte in seiner Brust bei dem berauschenden Duft von Robins Haut. Sein Blick blieb an kleinen Einzelheiten hängen, dem Abendschatten an Robins Kinn, der Bordüre am Kragen von dessen Mantel, der jetzt offen stand und Robins Brust entblößte, der Bewegung seiner eigenen Hand, die jetzt stetig an der dicken Form von Robins Schwanz entlang rieb, der gerade an der Spitze zu tropfen begann. Robin neigte den Kopf und sah ebenfalls hinunter, so dass sie mit der Stirn aneinander stießen. Edwin löste hastig seinen Griff. »Tut mir leid, ist es...«
»Ja, scheiße, es ist! Ich will es sehen! Ist das in Ordnung?«
Robin leckte sich die Lippen und sein Blick huschte hinunter, dann wieder hoch.
»Ich mag deine Hände. Ich schaue ihnen gern zu.«
Die unbefangene Verletzlichkeit dieses Eingeständnisses ließ Edwin stutzen. Doch natürlich war Robin darin mutig, so wie er auch in allem anderen mutig war. Natürlich öffnete er sich so, ohne groß darüber nachzudenken. Wenn jemand versucht hätte, ihn für das zu verspotten, was er wollte, hätte er wahrscheinlich bloß gelacht. Auf das Staunen folgte ein scheues, tiefes Flattern der Freude. Edwin lächelte unwillkürlich.
»Ist das so?«, sagte er.
Er hatte noch immer die Finger um Robins Schwanz gekrümmt. In diesem Moment hätte es rüde gewirkt, ihn loszulassen. Robin nickte. Seine Augen verdunkelten sich weiter.
»Wenn du auch nur die geringste Ahnung hättest, wie sehr es mich ablenkt, wenn du mit dieser Schnur herummachst.«
Edwin küsste ihn fest, während er nachzudenken versuchte. Er wusste, wie man dachte, das konnte er. Es musste doch zumindest ein bisschen Blut in seinem Körper übrig sein, um seine Gehirnzellen zu versorgen, selbst wenn das meiste davon sich gerade in seinem eigenen Schwanz sammelte und in seinen Gliedern kribbelte.
»Ich hab eine Idee«, sagte er. »Komm, setz dich auf die Bettkante.«
Auf wackeligen Beinen tat Robin, wie ihm geheißen. Edwin lächelte noch breiter. Robin schälte sich vollständig aus seiner Unterhose, zögerte aber bei dem Morgenrock, ehe er ihn doch anbehielt. Als er sich hinsetzte, hatte sein Anblick etwas beinahe Dekadentes. Seine Vorderseite war nackt und bloß, aber umrahmt von dem grünen Stoff. Seine Beine waren stark, eine Nuance heller als seine Arme. Am Knie hatte er eine hervorstechende Narbe. Edwin stieg aufs Bett und kniete sich hinter Robin. Kurz überkam ihn eine Erinnerung an seine Schulzeit, als er sich niederließ, die gebeugten Knie eng an Robins Hüfte, das Kinn auf Robins Schulter. Das erste Mal, dass er jemand anderen in die Hand genommen hatte, hatte so geendet und angefangen, wie diese Dinge wohl immer anfingen. Man beugte sich vor und ersetzte die Hand eines anderen Jungen durch seine eigene, und über nichts davon wurde je ein Wort verloren. Robin, verstohlen und sportlich, kannte vermutlich nichts anderes als diese Art von Austausch. Der Gedanke bewirkte, dass Edwin sich erlaubte zu verweilen, es sich bequem zu machen, bewirkte, dass er die Hand auf Robins nacktes Knie legte und mit der Nase unter Robins Ohr entlangstreifte, wobei er Robins Klageseufzer ignorierte, als der die Schenkel weiterspreizte. Edwin fühlte sich jetzt ruhiger, mehr so, als hätte er die Kontrolle. Er strich mit den Fingern an Robins Schenkeln hoch, dorthin, wo die Haut empfindlich war, in der Nähe der Leiste. Ein Muskel zuckte unter seiner Berührung, und Robins nächstes Ausatmen war zittrig.
»Bitte«,
sagte Robin, als Edwin wieder innehielt. Er starrte auf Edwins Hand hinab. Edwin verbarg ein Lächeln in Robins Halsbeuge und machte sich dann daran, Robin richtig Lust zu bereiten. Es sah nicht schlecht aus, das musste Edwin zugeben. An seinen Händen war absolut nichts Besonderes. Dennoch hätte er freudig stundenlang dabei zusehen können, wie die Haut unter seinen Fingern hin und her glitt, während sie sich an der erhitzten Länge auf- und abbewegten, die Nässe verteilten, die jetzt stetig aus der Spitze trat. Er griff fest dazu, beschleunigte sein Tempo. Robin brummte ermutigend. Seine Schultern lehnten sich schwerer nach hinten gegen Edwins Vorderseite. Robins eigene Hände packten dessen Beine so fest, dass er Abdrücke in der Haut hinterließ. Dieser Anblick von Robins angespannter Zurückhaltung, weil er wollte, dass Edwin das tat, weil er zuließ, dass Edwin das tat, war in gewisser Hinsicht sogar noch erregender. Edwin biss sich auf die Lippen. Ihm war überall heiß. Er war in die prickelnde Befriedigung versunken, derjenige zu sein, der das Tempo bestimmte, und nahm sich die Freiheit, sich an Robin zu weiden. Edwins eigener Schwanz drückte jetzt gegen seine Unterhose. Seine Hüfte zitterte vor Begierde, vorzustoßen und sich an Robins Hintern zu reiben. Er spürte, wie Robin sich versteifte, und er griff sogar noch fester zu. Wurde mit einem leisen, erstickten Laut belohnt und dann durch das Pulsieren von Robins Schwanz. Weiße Flüssigkeit ergoss sich zwischen seine Finger und spritzte auf den Mantel, das Bettzeug, Robins Körper. Robin wandte den Kopf. Edwin brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, dass er gerade geküsst wurde und um den Kopf zu neigen und es zuzulassen. Robins Hand wanderte hoch und vergrub sich in Edwins Haaren. Und der Kuss war jetzt lockerer, tiefer als zuvor. Robin schüttelte seinen Mantel ab und ließ ihn zu Boden fallen. Dann drehte er sich ein wenig ungeschickt auf dem Bett herum, wobei er Edwins Mund nicht allzu lange freigab. Er kniete sich hin und zog Edwin an sich, und Edwin erschauderte und biss Robin in die Lippe, als sein Schwanz mit Robins flachem Bauch in Kontakt kam. Er klammerte sich an Robins Schulterblätter. Er wollte sich in Robins Haut graben und nie wieder herauskommen. Edwins Schwächen waren ihm so vertraut wie alte Freunde, und das hier war an ihnen wesentlich. Er war noch nie gut darin gewesen, sich im Bett zurückzuhalten. Er hatte jahrelange Übung darin, sich hinter Schilden zu verbergen, die er gegen Beleidigungen oder Verletzungen erhob, aber Begehren war etwas anderes. Sein Körper verriet ihn, wenn dieser etwas wollte, und jetzt wollte er alles. Er wollte Robin Blythes Hände, nicht um sie zu betrachten, nein, sondern um auf sie zu reagieren. Er lehnte sich zurück, nutzte sein Körpergewicht, um sie beide hinabzuziehen, bis sein Kopf den unteren Rand des Kissens traf. Der Aufprall genügte, um ihn daran zu erinnern, dass jemand früher an diesem Tag gegen seinen Kopf geschlagen hatte, und er krümmte sich unter dem Pochen erneuter Schmerzen. »Ist mit dir...« »Ja, alles gut«, sagte Edwin ungeduldig und umschlang Robin wie Seile. Robins Mund senkte sich wieder auf seinen herab. Eine von Robins Händen glitt in Edwins Nacken. Robins Körper drückte ihn aufs Bett. Die dicke Seide des Hausmantels fühlte sich auf Edwins Haut wie Wasser an. Etwas im Zimmer gab einen Ton von sich, der fast zu hoch war, um ihn zu hören. Eine singende Vibration. Und wenn es Edwin selbst gewesen war, dann würde er vor Verlegenheit sterben. Doch er hatte die schreckliche Ahnung, dass es sich um Schnüre, Silber, Spiegel handelte, um etwas, das sowohl greifbar als auch äußerlich war, um etwas in Edwins neuem Haus. Verwirrt davon, wie Edwins Puls in die Höhe schnellte, das diesem folgen wollte. »Du hast hierfür viel zu viel an«, sagte Robin nach einem besonders heftigen Kuss.
Du kannst dir nicht vorstellen, wie wenig mich das kümmert.
Lachen. Und Robin rollte sich von ihm herunter und legte den Kopf an Edwins Schulter. Doch gleichzeitig war er damit beschäftigt, Edwins Mantel zu öffnen, unbeholfen auf eine Weise, die Absicht sein musste. So viel Schauer erregte es, als Robins Fingerknöchel über seine härter werdende Länge rieben. Edwin setzte sich so weit auf, dass er sich von dem Mantel befreien und ihn mit dem Fuß zu Boden befördern konnte. Dann legte er sich wieder hin.
Wie magst du es?« fragte Robin.
Seine Stimme glich einem Krächzen. Sein entschlossenes Gesicht lag im Schatten. Er hatte immer noch den Mund zu einem Lächeln verzogen und war so gut aussehend, dass Edwin es kaum aushielt. Er schob die letzte Falte von Edwins Unterhose aus dem Weg. Haut traf auf Haut, und sie atmeten beide ein, als stritten sie um Sauerstoff. Edwin erstarrte. Seine instinktive Vorsicht gewann vorübergehend die Oberhand über die Stärke seines Verlangens. Er spürte sie, die gefährliche Versuchung, sich den Empfindungen vollständig zu öffnen. Er konnte kaum denken. Er zwang sich zu denken. Er hatte zugelassen, dass Robin seine Grenzen mühelos überwand, genauso wie Sutton das getan hatte. Und wie Sutton konnte auch Edwin sekundäre Abwehrzauber aufbringen. Er konnte auf andere Verteidigungen zurückgreifen. Wenn sie das hier beide wollten, dann konnte Edwin es doch gewiss bekommen, ohne zu viel von sich selbst preiszugeben, aber nur, wenn er vorsichtig war. Wenn er sich im Griff behielt, konnte er sich immer noch einige Möglichkeiten einfallen lassen, um für seine Sicherheit zu sorgen.
»Edwin?« fragte Robin stockend.
»Schnell«, sagte Edwin atemlos. Er stieß hoch in Robins Hand, stellte eine Forderung.
»Schnell und hart!«
»Oh, verdammt«, flüsterte Robin.
Robin folgte der Anweisung wie der Sportler, der er war. Schnell und hart gab er es, die kleinen Schwielen an seinen Fingern fast unerträglich gut an Edwins Schwanz. Sein Daumen umkreiste die Eichel und sein Tempo war unbarmherzig. Edwin konnte nichts tun, als sich an ihm festzuklammern. Seine Nägel kratzten Robins Rückgrat hinauf und er ließ zu, dass sich die Empfindung verdichtete und in Wellen durch seinen Körper brandete, bis er keuchte, nach Atem rang, sich fieberhaft wünschte, dass es vorbeiging und zugleich wollte, dass es ewig anhielt. Edwin öffnete den Mund an Robins nackter Schulter, als er kam, und verwandelte einen Schrei in einen Biss. Er kniff die Augen zu. Dennoch spürte er etwas wie einen Kamerablitz, weißes Licht, das sich innen auf seine Augenlider malte, ehe alles dunkel wurde. Als er zitternd aus dem Decrescendo seiner Lust auftauchte, wirkte das Zimmer kleiner, gemütlicher. Das Flackern des Lotsenlichts warf Schatten in jeden Winkel und ließ Edwin zufällig die rote, noch von Speichel nasse Bissspur sehen, die seine Zähne in Robins Schulter hinterlassen hatten. Als ob Robin weitere Wunden gebraucht hätte. Edwin merkte, dass er den Abdruck berührte und zog hastig den Finger zurück.
»Es tut mir so leid. In der Hitze des Gefechts.«
Robin versuchte, die Schulter nach vorn zu drehen, um die Bissspur zu mustern.
»Das ist etwas Neues«, sagte er beschwingt. »Das hat mir niemand mehr angetan, seit Maud ihre wilde Phase hatte mit ungefähr 5 Jahren.«
Edwin brach zusammen und vergrub den Kopf im Kissen.
»Es tut mir leid.«
Eine Hand durchwuschelte seine Haare, und wegen der reinen Peinlichkeit der Situation hätte er diese beinahe weggeschlagen. Doch er schuldete Robin, was auch immer dieser für angemessen hielt. Immerhin hatte er ihn gebissen.
»Du lieber Gott!«
»Sag es mir, falls diese Frage gegen die Magieretikette verstößt«, sagte Robin. »Aber was ist mit dem Licht passiert?« Edwin wandte den Kopf.
»Dem Licht?«
Als du, Robin machte eine bedauerliche Geste. Das Lotsenlicht wurde sehr hell und dann ist es erloschen wie eine Kerze. Und dann brannte es wieder. Passiert das jedes Mal?
Edwin biss sich auf die Zunge, um zu verschweigen, dass er es nicht bemerkt hatte. Oder eher, dass er gedacht hatte, er habe sich nur eingebildet.
Dass es irgendeine neue Auswirkung auf seine Nerven sei, weil er zu einer so befriedigenden und überwältigenden Erfüllung gebracht worden war, wie schon seit Jahren nicht mehr.
Er hatte noch genügend Energie, um dem Lotsenlicht einen zornigen Blick zuzuwerfen, doch nicht annähernd genug, um zu einer Erklärung über seine gewaltige und haarsträubende Unkenntnis der üblichen Folgeschäden anzusetzen, wenn man fantastischen Sex auf einem magischen Anwesen hatte, das man wie einen schlecht sitzenden Anzug trug. Ein Strang seines Bewusstseins schaffte es, sich zu fragen, ob Sutton Cottage so etwas je für Flora und Gerald Sutton getan hatte, ehe es diesen Gedankengang schaudernd aufgab.
»Meiner Erfahrung nach nicht.«
»Ach«, sagte Robin. Seine Vergnügtheit hatte jetzt eine selbstzufriedene Note. Edwins erster und kleinlicher Instinkt war, dagegen zu halten, ihr irgendwie einen Dämpfer zu versetzen. Er wälzte sich auf den Rücken. Die Luft im Zimmer war plötzlich kühl an den feuchten Stellen seiner Innenschenkel. Die Begierde ebbte ab, und an deren Strandlinie fühlte er sich unsicher, bang. Er hatte vergessen, was man danach tat mit jemandem, den man mochte. Und der einen, so seltsam das Konzept auch war, ebenfalls zu mögen schien.
Robin grinste jetzt. Edwin versuchte dem mit einem eigenen Lächeln zu begegnen und schaffte es nicht, den Blick von Robins Mund zu wenden. Und der Gedanke traf ihn wie ein Eiszapfen, der in eine Schneewehe fiel. Letemenze. Du hilfst ihm, sich von der magischen Welt zu befreien, und dann hilfst du ihm, sie zu vergessen. Verstrick dich nicht. Zieh die Fäden heraus.
Ein lauterer und egoistischerer Gedanke erhob sich. Wenn er es ohnehin vergessen wird, ist es sogar noch sicherer, nicht wahr? Erst nachträglich kam Robin seine Vision in den Sinn. Zu keinem Zeitpunkt während des Akts hatte er genügend Konzentration aufgebracht, um mehr als den nächsten herrlichen Augenblick zu planen, geschweige denn zu versuchen, ihre Handlungen an die Vision von Edwin anzupassen, die er an jenem allerersten Abend in seinem Salon in London empfangen hatte. Damals hatte er sie abstrus gefunden. Undenkbar, dass eine so kratzbürstige Porzellanfigur entblättert und zu einem solchen Austausch verführt werden könnte. Selbst wenn man ihn heute Morgen gedrängt hätte, die Frage zu beantworten, hätte Robin möglicherweise noch gesagt, dass Edwin im Bett wahrscheinlich kühl sein würde. Zwar hinreichend einladend, aber passiv. Seine Reaktionen fest unter Verschluss haltend. Robin hatte schon in der Vergangenheit solche Partner gehabt. Männer, die wegen ihrer Vorlieben mit sich haderten oder sogar zu glauben schienen, es sei ungehobelt, unschicklich, reine Lust zu zeigen. Sonst, kalt wie ein Fisch, war Edwin brennend heiß geworden. Und Robin würde sich noch wochenlang selbst befriedigen mit der Erinnerung daran, wie Edwin hochkonzentriert Robins Schwanz umfasst hatte. Der Laut, den Edwin im Augenblick des Höhepunkts an Robins Schulter von sich gegeben hatte, als entreiße man ihm die Seele. Die Hitze von dessen Hingabe kühlte jetzt ab. Edwin rollte sich vom Bett und ging zum Waschtisch in der Ecke. Er hielt Robin den Rücken zugewandt und etwas daran, wie er die Schultern krümmte, deutete auf Verlegenheit hin, vielleicht sogar auf Reue.
»Edwin?«
»Was?« fragte Edwin ein wenig steif. Zumindest drehte er sich um.
»Ich frage mich, was für ein blinder Idiot ich war, dass ich dich bei unserer ersten Begegnung unattraktiv fand,«
sagte Robin.
Edwin errötete leicht. Das gleiche Lächeln hatte seine Mundwinkel umspielt, als Robin zugegeben hatte, dass Edwins Hände ihn faszinierten. Leicht ungläubig, aber überwiegend erfreut. Es war kein Ausdruck von Reue. Es bewirkte, dass Robin ihn zurück aufs Bett ziehen, ihn dagegen drücken und Lob in Edwins Haut raunen wollte, bis er sich dort festschrieb wie das Gegenteil eines Fluchs. »Ach«, sagte Edwin, »ich hingegen bin weder blind noch ein Idiot.« Robin brauchte einen Augenblick, um zu erkennen, wie geschickt Edwin das Kompliment erwidert hatte. Er grinste, seine Schultern entspannten sich, da sich die Stimmung zwischen ihnen auflockerte. Robin ging selbst zum Waschbecken und schauderte, als das Wasser über seine Haut rann. Edwin fand einen Stapel Decken in der großen Truhe am Fußende des Bettes, dann hockte er sich an den Kamin. Seine Gesten wirkten zögernd, formten die Fadenspielfiguren ohne Schnur, doch anscheinend hatte er den Zauber kaum begonnen, als das Feuer auf dem Rost einen kleinen Satz machte und heißer brannte. Er legte ein paar Holzscheite dazu und wischte sich die Hände ab, während er aufstand. »Ich habe nachgedacht«, sagte Edwin. »Oh, wie untypisch für dich«, erneut der Anflug eines Lächelns. »Jemand wusste, dass wir hier sind. Sie wussten, wie sie uns finden konnten, oder besser gesagt dich. Ich mache mir keine Illusionen, dass ich diesem Irrgarten heil hätte entkommen sollen. Und möglicherweise haben sie nicht damit gerechnet, dass du den Helden spielen würdest. Sie wollten dich allein erwischen.« Sie rutschten beide sitzend unter die Decken. Die zusätzlichen legten sie sich um die Schultern. Das hier war Edwins Zimmer. Doch er gab Robin keinerlei Signale, dass dieser gehen sollte. Robin hatte seit seiner Kindheit keine Decken mehr geteilt, außer in einigen Nächten, in denen Maud geflüsterte Ablenkung besonders nötig gehabt hatte, weil sie sich vergebens gegen die Zukunftspläne ihrer Eltern auflehnte. Robin kannte Edwin seit einer Woche, auch wenn es länger wirkte. Es zeugte von einer eigenartigen, verqueren Häuslichkeit, die Ereignisse des Tages im Bett zu besprechen. Die Ereignisse des Tages, die Tod und Nahtod umfassten. Alles hieran war eigenartig. »Oder sie wollten uns ablenken, damit sie Mrs. Sutton aufsuchen und von ihr Informationen über den Vertrag verlangen konnten, nachdem wir sie zu ihr geführt hatten«, sagte Robin. »In dem Fall hatten sie Erfolg.« »Auf jeden Fall haben sie uns gefunden. Oder besser dich.« Edwins hochgezogene Augenbrauen stießen Robin schließlich auf die logische Folgerung. »Gestern beim Abendessen haben alle mitgehört, dass wir hierher fahren wollten.« »Ja.« »Das ergibt keinen Sinn. Wenn einer von Belindas Gästen mich allein hätte erwischen wollen, gab es dafür mehr als genug Gelegenheiten.« »Und wenn sie dich hätten verletzen wollen«, sagte Edwin düster, »hätten sie den Rattenfänger und die Totenbeine auf dasselbe Feld des Sees werfen können.« Robin erbleichte angesichts der Kühle, mit der Edwin offenbar hinnahm, dass seine Schwester und sein Schwager in diesen bösen Plan verwickelt sein könnten. »Trotzdem, Charlie hat versucht, den Fluch zu entfernen«, flüsterte Robins Verstand mit derselben Kühle. »Und was geschah danach?« »Das Problem ist«, fuhr Edwin fort, »der Mann, der uns heute angegriffen hat, hat es am Abwehrzauber des Grundstücks vorbeigeschafft.« Robin kam sich dumm vor. Es war ein langer Tag gewesen und ihm tat alles weh. Doch Edwins Tag war ebenso lang gewesen und er war körperlich in deutlich schlechterer Verfassung. Obwohl er ebenso viel Schaden genommen hatte, rasten Edwins Gedanken so ungehindert umher wie eine Katze auf Mäusejagd. »Daran habe ich nicht gedacht«, sagte Robin. »Du meinst, er war kein Magier?« »Ich schätze, es ist möglich, jemand anderen mit einer Illusionsmaske zu belegen. Daran hab ich nicht gedacht. Ich nahm an, Edwin runzelte die Stirn und legte den Kopf in den Nacken, so dass er an der Wand lehnte. Die Dornenspuren an seiner Kehle muteten befremdlich an. Er hätte ein enthaupteter Heiliger auf einem Andachtsbild sein können, in das die karminrote Linie der Wunde hineingemalt worden war, um die Art des Martyriums anzudeuten.
»Ich habe mich gefragt, ob der Fluch eine Aufspürklausel enthält«, schloss er.
Robin betrachtete seinen Arm. Inzwischen krochen die Runen seine Schulter hinauf. Er besaß beinahe einen ganzen Ärmel voll von dem verworrenen schwarzen Muster.
»Damit ließe sich ein Abwehrzauber überwinden«, sagte Edwin, der mühelos in die Dozentenrolle geschlüpft war, obwohl er in Decken gewickelt dasaß. »Das ist eine Konstellation, in der eine Art von Zauber eine andere übertrumpft. Falls Sie einen Zauber gewirkt haben, um mich aufzuspüren, konnten Sie ihm also folgen, selbst wenn der Abwehrzauber Ihnen befahl, das zu unterlassen?«
Edwin nickte.
»Ja, dann hätten Sie auch nicht vorher wissen müssen, wo wir hin wollten«, sagte Robin erleichtert.
Obwohl er keinem aus Belindas Freundeskreis traute, wollte er nicht glauben, dass irgendeiner von ihnen des Mordes fähig war. Das gab ihnen jedoch keine weiteren Hinweise auf die Verantwortlichen. Und falls es in diesem Haus irgendwelche Hinweise gegeben hatte, so waren sie mit Flora Sutton gestorben.
Robin dachte plötzlich an seine Vision einer alten Frau, einer anderen alten Frau, in Schwarz und mit wachem Blick, die in einem kleinen Raum angegriffen wurde. Die trotzige Note ihres Lächelns glich der von Mrs. Sutton.
»Was Mrs. Sutton betrifft«, sagte er zögernd, »hattest du das Gefühl, dass sie nicht hergegeben hat, was auch immer dieser Bursche von ihr wollte?«
»Ja«, sagte Edwin, »oder sie hat ihm die Antwort gegeben, die er nicht hören wollte«, und hat sich damit selbst aus dem Spiel genommen.
Derartige Kühnheit hätte Robin nicht vielen Menschen zugetraut. Ganz gewiss nicht sich selbst. Als er den Männern mit den Illusionsmasken an jenem Abend in London Fausthiebe versetzt hatte, war er vor allem überrascht und erzürnt gewesen. Jetzt, nach 6 Tagen voller Schmerzen und Verwirrung, fragte er sich, ob er noch einmal so handeln würde. Und ob das nicht genau das war, was die Schmerzen und Visionen des Fluchs hatten bewirken sollen. So sehr er Flora Sutton auch die Geheimnisse aus den Röcken hatte schütteln wollen, so sehr er auch wissen wollte, warum man ihn verflucht hatte und wofür Reggie Gatling möglicherweise gestorben war, Robin hatte die Furcht in ihrem Gesicht gesehen, als sie über den Vertrag sprach und darüber, was er auslösen konnte. Was er bereits ausgelöst hatte.
»Ich werde Ihre Bücher durchgehen müssen«, sagte Edwin, wobei sich seine Miene geringfügig aufhellte. »Ich frage mich, ob Sutton Cottage zulassen würde, dass ich einige davon mit nach Hause nehme.«
Er sah sich im Zimmer um, als erwarte er eine Antwort auf sein Sinieren. Es wirkte vollkommen wahnsinnig, dass Edwin aufgrund von etwas Blut und den Händen einer Frau ein Anwesen erlangt hatte. Doch so war es. Offenbar bestand magisches Erbrecht zu 2/3 aus Sympathie und zu 1/3 aus Papierkram. Vor dem Abendessen hatte die Haushälterin eine Schreibtischschublade in einem staubigen Arbeitszimmer aufgeschlossen und da hatte er gestanden. Edwins voller Name. In gestochener Schrift auf einem offiziellen Testament. Diese Art von Zauber war möglich, weil Edwin ein registrierter Magier war, hatte dieser erklärt. Auch wenn ein Hauch Unsicherheit mitschwang, als hätten sie sich in Bereiche verirrt, auf die selbst Edwins lebenslanges Lesen ihn nicht vollständig vorbereitet hatte. Vielleicht hatte es etwas mit Sutton Cottage selbst zu tun. Ebenso wie die Tatsache, dass das Lotsenlicht aufloderte, als Edwin seinen Höhepunkt erreicht hatte. Als er darüber nachdachte, wollte Robin Edwin erneut mit den Lippen berühren. Doch er war hinsichtlich der Etikette vollkommen ins Schwimmen geraten. Was kam nach dem Sex und vor dem Schlafengehen? Was fiel in die Grenzen zulässigen Verhaltens? Heute keine Visionen?« fragte Edwin.
»Noch nicht«, sagte Robin.
Zum Glück hatte keine inmitten des Beischlafs zugeschlagen. »Inzwischen erhalte ich eine stärkere Vorwarnung, wenn Sie kommen. Ich hätte noch Zeit«, er machte eine schwache Handbewegung, »mich hinzusetzen, sozusagen.«
»Was für eine Vorwarnung?«
Ach, »Lichtblitze in den Augenwinkeln. Als wenn man auf die Matte fällt und zu schnell wieder aufsteht.«
Robin leckte sich die Lippen. »Und ein pfefferartiger Geschmack. In der Regel auch irgendeinen Geruch, aber der variiert. Und das Atmen fällt mir schwer. Die Brust fühlt sich eng an. Nicht ganz so, als wenn einem die Luft wegbleibt, aber nah dran.«
»Glaubst du, du könntest eine Vision herbeirufen? Gezielt?«
»Warum?«
»Du hattest das Labyrinth gesehen«, sagte Edwin. »Das war wichtig. Du könntest noch andere Dinge sehen.«
Robin fand an der Vorstellung wenig Gefallen, doch Edwins Einwand war unbestreitbar. Er ließ sich tiefer aufs Bett sinken und schloss die Augen.
»Womit fange ich an?«
»Mit dem, womit Sie normalerweise anfangen«, sagte Edwin. Wie üblich klang er, als wisse er Bescheid und sei sich seiner Sache sicher. Doch seine Stimme war gedämpft. Sie bescherte Robin eine wohlige Erregung, als würde grober Flanell über seine Haut gezogen. Robin rieb sich mit der Zunge den Gaumen und erzeugte so eine Hitze, die dem scharfen Geschmack nahe kam, der das Hellsehen ankündigte. Er kniff die Augen zu, bis das Licht flimmerte. Er atmete tief ein. Dabei roch er nur den staubigen Lavendel der Laken, die lange in einer Wäschetruhe gelegen hatten, und den dunkleren Duft zusammengedrängter Leiber und hielt den Atem an. Hielt ihn. Hielt ihn. Die Augen fest geschlossen. Er ermunterte seinen Geist, sich in eine Vision zu stürzen. Doch er konnte sich auf nichts als die Empfindung konzentrieren, mit der sich seine Lunge quälend gegen seine Rippen presste. Plötzlich löste das unablässige Brennen einen Panikanfall in ihm aus. Jeden Moment würden sich sein Mund und seine Nase mit Wasser füllen. Er würde nicht mehr atmen können, selbst wenn er es versuchte. Keuchend riss er die Augen auf, ruderte mit den Armen, um sich vornübergebeugt aufzusetzen. Edwins Hand berührte ihn an der Schulter. Robin erwartete eine Nachfrage, doch Edwin rieb nur kleine Kreise mit dem Handballen.
»Nützt nichts«, sagte Robin, als er wieder zu Atem gekommen war. »Tut mir leid. Schon der Versuch fühlt sich zu sehr nach dem verfluchten Schwanenteich an.«
Edwin nahm die Hand weg. Er sah erledigt aus und so, als wisse er nicht recht, was er sagen sollte. Herauskam, sorgsam angeordnet, wie ein Tafelservice: »Ich wünschte, ich könnte dir helfen.«
»Du versuchst es doch«, sagte Robin.
Die schmalen Lippen wurden noch schmaler.
»Ich scheitere.«
Ohne wirklichen Grund musste Robin an Maud denken, die sich stets in jedes neue Unterfangen und jede Leidenschaft stürzte, als sei es ihre erste. Ihn plagten schreckliche Gewissensbisse. Er hätte für sie da sein sollen, die Zukunft ihrer Familie regeln, und wo befand er sich stattdessen? Versteckt in einem Herrenhaus in Cambridgeshire, wo er sich an Edwin Courcys Anblick weidete und so tat, als seien seine eigenen Probleme die einzigen auf der Welt.
»Ja, der Versuch zählt«, sagte er. Edwin gähnte. Es wurde wärmer im Raum, seit er das Feuer angefacht hatte. Deshalb hatte er sich wohl die Decke von den Schultern gleiten lassen. Robin erlaubte sich, Edwin genüsslich zu betrachten. Seine Haut war glatt und blass. Die Flügel seines Schlüsselbeins ließen Robin das Wasser im Mund zusammenlaufen. Er dachte wieder an jene Vision. Edwin, wie er sich rücklings nackt auf einem Laken wand. Diesem Laken? Wie hätte er das feststellen sollen? Was? Warum dieser Blick? Befangen nahm Edwin eine kauernde Selbstschutzhaltung ein. Robin war viel zu geistesabwesend, um irgendetwas anderes zu sagen als: Ich dachte gerade, dass es mir sehr gefallen würde, an deinem Schwanz zu saugen. Edwin stockte der Atem. Sein angezogenes Knie wurde weicher, als Robin mit einer Hand an Edwins Bein hinaufstreichelte. Robin hatte schon den Arm nach ihm ausgestreckt, rutschte bereits auf dem Bett hinunter, um eine gute Position zu finden, als Edwin ihm am Handgelenk zurückhielt. Robin konnte Edwins Miene nicht deuten. »Danke, aber lieber nicht«, sagte Edwin. Robin starrte ihn an. Edwin leckte sich die Lippen und fuhr hastig fort. »Dennoch würde ich es gern tun. Für dich.« »Du brauchst dich nicht verpflichtet zu fühlen.« »Tu ich auch nicht.« Der Hauch eines Lächelns. »Ich lüge nicht, Robin. Ich würde das wirklich gern tun.« Robin war in seinem ganzen Leben noch kein Kerl begegnet, der etwas dagegen hatte, wenn man an seinem Schwanz saugte. Und einen Moment lang fühlte er sich empört und in seinem Stolz verletzt. Er hatte dieses Angebot noch nicht oft gemacht. Doch er würde wohl kaum jemandem irgendeine Art von Handlung aufdrängen. Und Edwin beäugte Robins Schwanz, erpochte in freudiger Erwartung, mit einer Eindringlichkeit, die sonst für Bücher reserviert war. Sollte Robin da etwa ablehnen? »Nun«, sagte er hilflos, »ganz herzlichen Dank, schätze ich.« »Steht so höflich«, sagte Edwin. Er beugte sich vor und küsste Robin, ein einziges, scharfes Aufeinandertreffen von Mündern. Wenn man ihn gefragt hätte, hätte Robin nicht gedacht, dass Präzision die Eigenschaft war, die er sich am meisten bei einem Sexualpartner wünschte, der im Begriff war, seinen Mund an Robins Schwanz zu legen. Allerdings hätte er sich auch niemals ausmalen können, wie Edwin ihn nach unten drückte, die Hand tief auf seinem Bauch gespreizt, während er sich mit gründlicher Sorgfalt von der Wurzel bis zur Spitze hocharbeitete. Mit offenem Mund verteilte er Küsse und glitt mit der Zunge über die sensible Haut, als forme er Worte in einer neuen Sprache, als zeichne er Runen hinein. Selbst die Luft im Zimmer wirkte jetzt wie eine Liebkosung, als beuge Edwins neues Haus sich Edwins Willen, indem es sich genau an Robins Körpertemperatur anpasste. Edwin hielt mit einer Hand an Robins glitschigem Schaft inne, pausierte das zarte Saugen an dessen Eichel, das ihn Sterne sehen ließ, und rollte seinen eigenen blonden Kopf im Nacken, als löse er eine Muskelverspannung. Die Geste war beiläufig und penibel. In der Bibliothek hatte Robin Edwin 20-mal dabei beobachtet, wenn dieser ein Buch schloss und nach einem anderen griff. Robin lachte lautlos. Sein Bauch vibrierte unter Edwins Hand und Edwin warf ihm einen wachsamen Blick zu, augenblicklich auf der Hut. Robin leckte sich die Lippen und versuchte, seine Dankbarkeit in seinen Blick zu legen, wobei seine Augen trocken vor Lust waren. »Das fühlt sich unglaublich gut an, ehrlich.« Robin schob die Finger in Edwins Haar. »Würde es dir etwas ausmachen?« Edwin drückte sich weder gegen Robins Hand, noch löste er sich. Er dachte darüber nach. Es gab keinen Grund, warum das hätte erregend sein sollen. Doch das war es. Und als Edwin in einem heiseren Flüsterton sagte, »Es macht mir überhaupt nichts aus«, stöhnte Robin auf und ließ zu, dass seine Hand sich verkrampfte, zog Edwin wieder zu sich hinunter und hörte vollständig auf zu denken.